Hey Adrian, vielen, vielen Dank. Mann, was für ein geiler Scheiß, ey. Ich bin gerade echt geflasht. Das war ein mega geiler Lauf. Ach, ja, jetzt bin ich gerade einfach nur platt. Aber es lief richtig, richtig gut. Ach, ja, ich melde mich, wenn nachher oder allerspätestens heute Abend, wenn wir zu Hause sind, mal ausführlich. Und jetzt können wir uns regenerieren. Danke dir, ey. Echt geile Arbeit mit dir. Mach's gut.
Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Episode der Wechselzone. Und an meiner Seite ist der Adrian. Hallo Adrian.
Ja, hallo.
Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, um den es sich eigentlich in dieser Episode drehen soll. Und deswegen sage ich Hallo Jörg.
Ja, hi.
So, Jörg, wie geht's dir?
Ja, ich bin etwas lediert vom Wochenende, sagen wir mal so. Die Beine sind gut gebraucht. Ja, ich bin am Sonntag in Hamburg Marathon gelaufen und da wollten wir heute ein bisschen drüber quatschen.
Genau, du hattest mit dem Adrian einen Trainer an deiner Seite, der dir wahrscheinlich den Hamburg Marathon sehr ans Herz gelegt hat.
Ja, genau.
Naja, geht's so.
In die Richtung, ja.
Ja, eigentlich, ich glaube, der Plan war ein bisschen anders, gell? Du wolltest in Rotterdam starten, kann das sein?
Nein?
Nee, also wir hatten zur Auswahl stand ganz früher, der wäre noch im Januar gewesen, aber das haben wir dann verworfen. Und dann hatten wir überlegt, ob wir Hannover oder Hamburg laufen. Und dann habe ich mich aber ja schon, eigentlich letztes Jahr dann schon für Hamburg entschieden, weil es eben, ja, so von der Strecke, also ich bin hier schon mal gelaufen vor ein paar Jahren, 2017, und fand es eigentlich da schon die Strecke ziemlich, ziemlich cool. Und dann haben wir gesagt, okay, wir laufen Hamburg und legen den mal fest als unser Ziel.
Ja, sehr cool. Aber bevor wir da mal reingehen, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wie lange bist du jetzt schon beim Adrian und wie kamst du eigentlich so zum Laufen? Oder wie lange laufst du allgemein so?
Ja, genau. Also ich laufe jetzt seit 2013. Ja, habe ich angefangen. Mhm. Einfach, ja, ich habe da eine Weiterbildung gemacht und habe einfach Bewegung gebraucht, war dann auch wieder in der Schule und ja, dann sitzt man nur rum. Also fängt man irgendwann mal das Laufen an, zwangsläufig. Und dann hat sich das ja so weiterentwickelt über, ja, so den ersten Zehner, dann einen Halbmarathon mal gelaufen. Und dann bin ich meinen ersten Marathon 2016 gelaufen in Berlin. Und seitdem eigentlich ja jedes Jahr ein Frühjahr- und Herbstmarathon. Und das ging dann bis zur Corona-Zeit. Und auch schon so immer, ja, also ja, klingt es ein bisschen blöd, aber immer ein bisschen so Zeiten verbissen und immer ein bisschen, ja, für mich halt immer, ich wollte halt immer ein bisschen besser werden und so hat sich das eben weiterentwickelt und irgendwann bin ich dann halt so ein bisschen stagniert und dann habe ich mir überlegt, was mache ich, hatte dann auch drei Marathons, die nicht so toll gelaufen sind mit, Einbrüchen und war dann die zweite Hälfte immer nicht so schön und dann musste ich irgendwas ändern. Und dann habe ich überlegt, ja, was mache ich? Ich höre euch auch schon recht länger. Und ich wusste ja, dass der Adrian auch Training anbietet, jetzt auch von deiner Vorbereitung damals. Und dann, habe ich ihn letztes Jahr im Oktober einfach mal angeschrieben, ob er, ja, Bock hat, Zeit hat und überhaupt Kapazitäten hat für einen Athleten. Und dann war es recht flott. Ich habe dich, glaube ich, an Samstagabend oder so angeschrieben. Und Sonntag kam dann direkt die Antwort, ja, du hast Zeit und Bock und kannst dir das vorstellen, dann haben wir kurz gequatscht und dann bin ich jetzt im Endeffekt seit, ja, 1.11. ja, sind wir zusammen, ist jetzt ein halbes Jahr und haben uns seitdem jetzt auf den Marathon vorgestern vorbereitet.
Bist du denn auch mit der Zielsetzung, mit einer gewissen Zielsetzung auf den Adrian zugekommen oder hast du gesagt, ich will das mal gucken, wie es läuft?
Nee, das war für mich eigentlich schon ziemlich klar. Also ich wollte, man kann es ja aussprechen, ich wollte auf jeden Fall irgendwann mal unter 3 Stunden laufen. Und das hatte ich jetzt so in Eigenregie 2-mal probiert. Und gescheitert ist immer so ein schwieriges Wort, habe ich gelernt aus dem Marathon raus. Also ist eben 2-mal nicht so gut gelaufen. Aber und dann brauchte ich einfach mal einen Tapetenwechsel, sage ich mal, und auch von außen Input, wie ich das Training steuern soll. Und ja, so kam das Ganze zustande, dass wir jetzt zusammenarbeiten.
Adrian, um dich mal mit ins Boot zu holen, dann kam der Jörg auf dich zu und wollte dann Sub 3 laufen. Dann denkst du dir auch bestimmt, oh, na, mal schauen erstmal, wie gut er drauf ist. Oder wie war das bei dir?
Ich kannte ja den Jörg schon quasi von Strava, weil der Jörg auch in unserem Wechsel von der Club ist, gell? Oder? Ja, genau. Also auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall kannten wir uns quasi so von Strava her und ich habe ja auch so seinen letzten Berlin-Marathon und auch die Vorbereitung darauf auch schon sehr verfolgt. Das sah alles sehr, sehr vielversprechend aus, ne? Die Vorbereitung auf Berlin letztes Jahr. Und danach ja, im Kontakt war das eigentlich, das war recht unkompliziert, das war, ja, alles ging recht zügig, wie der Jörg gesagt hat. Und klar, ich meine, Lukas, du kennst mich ja, solche Ziele sind für mich halt immer sehr, sehr, auch sehr cool und sehr eine Herausforderung für mich. Und von daher war ich da auch Feuer und Flamme, den Jörg da jetzt in Hamburg ja so ein bisschen zu helfen, nach Sub 3 zu kommen. Der Hamburg Marathon, der ist ja irgendwie auch ein gutes Pflaster, ne, von unserer Vorbereitung damals 2019.
Genau. Für die Wechselzone-Athleten ist der Hamburg-Marathon ein gutes Pflaster, aber wie sehr, auf die Frage an euch beide, wie sehr ist denn so ein Marathon-Auswahl entscheidend für so ein Projekt? Also ich meine, ich habe auch schon andere, ich sag mal, Rotterdam nehme ich immer gerne als Beispiel, das war jetzt für mich kein Fail, ich habe mich natürlich auch dafür ein bisschen verbessert, aber ich empfand den als schwieriger als jetzt Hamburg, sag ich jetzt mal von der Strecke her.
Ja, verwinkelter, ne? Ja. Irgendwie so ein bisschen. Ja, aber es gibt, weißt du, es gibt ja so kein Fail im Marathon. Es gibt ja immer so eine Lernkurve und ohne Fail gibt es ja dann irgendwo keinen Erfolg. Von daher, auf deine Frage zu kommen, Hamburg ist auf jeden Fall ein gutes Pflaster, um gute Zeiten zu laufen. Ne? Das gibt die Strecke auf jeden Fall her, finde ich. Und von daher ist grundsätzlich eine gute Auswahl eine Marathonstadt, ne, in dem Fall schon sehr wichtig, ne. Das ist ja auch so eine Sache auch mit Wetter und so weiter und so fort. Ich meine, das ist dann natürlich in Hamburg so ein bisschen, ne, so ein Wabankspiel. Das hast du ja, Lukas, du ja selbst erlebt, ne. Bei dir hat's ja in Strömen geregnet. Aber das ist ja wahrscheinlich grundsätzlich in April so, aber ja, klar, natürlich unterhält man sich vorher und schaut und guckt, okay, welche Marathon ist da geeignet für dies oder jenes. Ja.
Jörg, wie empfandst du das so als von der Strecke her? Also du hast ja auch gesagt, du hast mehrere gelaufen. War das so eine Strecke, wo du sagst, da ist auf jeden Fall eine gute Zeit drin, oder sagst du, es gibt auf jeden Fall schnellere?
Ja, doch schon. Also ich bin schon ein paar von den größeren jetzt in Deutschland, sagen wir mal, gelaufen, also Berlin, Frankfurt, in Düsseldorf bin ich schon gestartet und ja, eben in Hamburg auch schon mal. Und ich fand da Hamburg eigentlich von der Strecke her jetzt schon als, ja, flüssig klingt so blöd, aber besser jetzt als beispielsweise Berlin oder Frankfurt mit eben Abwechslung zwischen Hotspots, sage ich jetzt einmal, von den Zuschauern her und ruhigen Passagen. Also da hat mir Hamburg eigentlich ziemlich gut gefallen. Und auch, ja, jetzt gerade der erste Teil, wo es da an den Landungsbrücken entlang geht, das ist von der Stimmung her schon echt gut. Damals war es halt als ich damals gestartet bin, 2007, war das Wetter echt Mist. Also da war zwischen Hagel und Wind und Regen alles mit dabei. Aber auch da waren jetzt nicht wenige Leute an der Strecke. Da, wenn ich das jetzt mit Frankfurt vergleiche beispielsweise, da waren teilweise so, Frankfurt müsste es so um die Halbmarathon-Distanz rum gewesen sein, waren dann echt wenig Leute da. Und ja gut, im Vergleich jetzt zu Berlin, Berlin ist nochmal eine andere Hausnummer von der Größe her schon allein. Aber auch da, die Zuschauer fand ich jetzt in Hamburg nicht schlechter als in Berlin damals. Und sonst, ich finde es halt vom Marathon her ist es immer was Besonderes, und dann fährst du in eine andere Stadt und hast das ganze Feeling außenrum, wenn in der U-Bahn schon die Leute mit ihren Starterbeuteln sind. Das finde ich halt schon immer, ja, macht das Besondere irgendwie am Marathon aus, finde ich.
Ja, was ich Was ich an Hamburg auch gut finde, weil du sagtest schon Berlin und Frankfurt, und ich finde, Hamburg ist auch einer der größeren, aber ich finde, er ist immer noch überschaubar von den Teilnehmerzahlen. Also ich bin in Hamburg jetzt eher weiter vorne gestartet, weil ich ja auch das Projekt ZAP 3 hatte da, aber nichtsdestotrotz empfand ich schon, dass jetzt Frankfurt, da bin ich ja schon auch öfters gestartet, auch in verschiedenen Disziplin, ich sage jetzt auch mal Staffel oder sowas, und ich fand es immer, eigentlich immer recht voll auf der gesamten Strecke, weil das sich irgendwann noch so ein bisschen von der Strecke verengt. Also von daher, Berlin war ich jetzt nicht, aber da muss ja noch voller wahrscheinlich.
Ja, also vom Laufen her, das ist dann auch nochmal ein Punkt, das war echt angenehm zu laufen am Sonntag. Das ist, wenn ich jetzt vergleiche mit speziell Berlin vor einem halben Jahr, da bist du immer in einer riesen Traube eigentlich gelaufen. Ja, ist für den Wind vielleicht ganz gut, aber es war an den Verpflegungsstellen schon echt stressig dann. Und das war jetzt am Sonntag gut, waren zwar auch immer Leute um einen rum, was ja gut ist, aber man ist jetzt nicht auf die Füße rumgetreten oder so. Das war echt angenehm zu laufen. Und halt für die Zuschauer ist es auch, oder für die Begleitung in Hamburg ein bisschen besser. Du kommst am Start direkt mit hin, kannst eigentlich, wenn die Athleten im Block sind, noch direkt dich unterhalten. Da ist es nicht großartig abgesperrt oder so. Das war noch ganz gut eigentlich.
Wie war denn das Wetter da vor Ort? Ich habe gehört, sollte ja nicht so ganz so schön gewesen sein.
Es war, also hatte es so Sonntag früh so um die 10 Grad, also das war wettertechnisch okay, aber der Wind, also es war schon sehr, sehr windig. Speziell dann auf ja so zwischen 20 und 28, sage ich mal, da war es extrem. Also da hat er wirklich geblasen, waren teilweise vor uns die Leute, die haben ihre Becher nach rechts geworfen und es ist wirklich nach links dann geflogen. Das war schon ziemlich böig. Hat man auch gemerkt, sofort, wenn die Böen kamen, hat sich die Gruppe aufgelöst und es ist nur noch hintereinander gelaufen. Das war recht interessant. Ja, aber es war dann am Ende schon okay, weil der Wind, wenn man es auf der Karte mal anschaut, oben so bei Kilometer 26, 27 ist man dann praktisch wieder umgedreht und Richtung Ziel gelaufen und ab da kam er dann eigentlich nur noch so von der Seite oder maximal von der Seite eigentlich, das war dann okay. Aber zwischendrin war da schon ordentlich windig und halt vorm Start, ja, da war es dann ordentlich kalt, weil der Wind hat dann geblasen, stand dann mit seinen kurzen Sachen, das war dann schon ein bisschen frisch.
Ja, ich kenne die Strecke ja auch. Ich habe das vorhin mal mit Strava bei mir auch verglichen. Die Strecke hat sich fast gar nicht verändert. Vielleicht hier und da mal so ein bisschen, aber ey, man erkennt es nicht so gut, ob jetzt so da eine Straße anders ist als da. Also von der Strecke her finde ich es halt, weiß ich halt ungefähr, wie du laufen musstest. Wie empfandst du denn so den Anfang? Weil ich fand, der Anfang in Hamburg ist ja echt recht speziell, wenn man gerade so Richtung St. Pauli läuft und dann läuft man ja diesen dummen Berg hinauf erstmal gleich zu Beginn. Das ist schon, finde ich, sehr, sehr krass. Also da ist man noch nicht mal warm gelaufen, sag ich jetzt mal, und dann geht es direkt erstmal hoch. Ja,
ja, also das hatte ich tatsächlich auch nicht mehr so in Erinnerung, dass es da ein bisschen nach oben geht, weil, wie gesagt, vor 5 Jahren hat es da wirklich geregnet und gestürmt, da war man eher damit beschäftigt. Aber ja, wir sind losgelaufen, dann kann man direkt schon mal an so ein bisschen ins Rennen gehen und waren von Anfang an.
Ich muss ganz kurz überbrechen, weil du sagst, du hattest ja noch jemanden dabei, gell?
Ja, genau. Ich hatte meinen guten Freund von mir, der Steffen war mit dabei. Wir laufen ziemlich viel zusammen und auch im Training öfters mal. Und der hat sich angeboten, mich praktisch zu pacen, beziehungsweise, dass wir das eben zusammenlaufen und dass er mich auch mal unter 3 Stunden bringt. Genau. Also waren wir praktisch zu zweit im Block. Was vielleicht noch ganz interessant war, wir hatten uns eigentlich darauf verlassen, dass Pacemaker mit da sind. Da war tatsächlich kein einziger im Block. Also es gab keine 3 Stunden Pacemaker, was mich ein bisschen verwundert hat für den Marathon. Okay. Zumindest bei uns im Block keiner. Und auch danach haben wir nirgendwo einen 3:15 haben wir gesehen am Start noch, aber sonst kein 3 Stunden Pacemaker. Das hat mich ein bisschen verwundert.
Vielleicht Corona-Ausfall.
Vielleicht, man weiß es nicht, ja. Aber man hat schon gemerkt, es hat sich am Anfang schon so eine Gruppe zusammengetan und man hat, jetzt sagen wir bis Kilometer 30, immer wieder die gleichen Leute gesehen, die mal vorhin gelaufen sind, mal hinter einen. Das war dann schon immer ganz, ganz interessant.
Ja, ich finde das bei so einem Marathon eigentlich immer ganz interessant, wenn man halt so eine gewisses Tempo läuft, dann erkennt man halt Leute immer wieder zumindest gibt's dann immer wieder mal stellenweise Leute, an denen man sich orientiert, sagt, okay, der läuft ungefähr dasselbe Tempo, da kann man sich gut dran halten. Adrian, was war denn so der Plan? Wie wolltet ihr denn das angehen?
Naja, dadurch, dass der ja mit Steffen den Pacer dabei hatte, der schon ja schon recht erfahren ist, gell? Also der Steffen ist jemand, der schon, glaube ich, öfter unter 3 Stunden gelaufen ist. Also das war schon für ihn, glaube ich, so ein, na, jetzt irgendwie kein Ding, was der jetzt auch irgendwie das einmal geschafft hat oder so, sondern, gell?
Ja. Ja, also es war jetzt erst einmal vor, muss ich überlegen, ich glaube 2018 ist das erste Mal unter 3 gelaufen. Und dann ist er im Dezember ist er seine Bestzeit gelaufen in Pisa, 2:49, also ist der schon ordentlich schnell. Und es war jetzt
genau. Ja, also auch jemand, der, ne, der weiß, was er da tut. Und das ist immer gerade wenn das jetzt ein Freund, ein Kumpel ist, mit dem er auch trainiert hat und so, das ist dann natürlich noch besser, ne, weil man kennt sich ja schon von vielen Läufen und so weiter. Das ist jetzt nicht so, wie es oft bei Marathons ist, wenn du da so einen Sub-3 Pacer hast, der dann aber total überzieht auf den ersten Kilometern und jetzt versucht, irgendwie die erste Strecke in 1:25 zu laufen oder so, was schon öfter mal vorgekommen ist, ne, das ist dann wiederum was anderes. Von daher, ja, war das auf jeden Fall ein gutes Ding, ne, und man sieht ja auch so, ich habe mir auch so die Split-Seiten angeguckt und die waren ja auch schon sehr, sehr konstant. Natürlich gibt es hier und da so ein bisschen Schwankungen, aber die sind ja, würde ich jetzt mal so sagen, von Weitem dem Wind geschuldet, auch zum Teil.
Ja, genau. Also wir sind losgelaufen und gut, der erste, den haben wir gleich getroffen und dann ging's die ersten 5 Kilometer ja erstmal praktisch über die Reeperbahn und dann geradeaus weiter. Und ja, da waren ein paar, die unter, also wir hatten uns so festgelegt für uns, also nicht schneller als 4:10. Da wird man da auf keinen Fall überpacen. Und ja, waren ein paar dabei mit 4:05 oder 4:07, aber das ist, denke ich, noch im Rahmen gewesen. Da ging's ja dann teilweise ein bisschen bergab und da war dann der Wind auch jetzt nicht von vorne, sondern man ist halt losgelaufen und war im Flow drin. So ein bisschen Bedenken hatte ich schon, ob es nicht doch zu schnell ist. Aber ja gut, es hat sich halt gut angefühlt und dann wollten wir jetzt auch nicht unbedingt bremsen. Ne? Und dann, ja, ging's dann ja irgendwann so 92 Grad Kurven bei Kilometer, müsste es so 7-8 gewesen sein, genau. Und dann ging es Richtung Hafen und den Landungsbrücken und da war ja eh Stimmungsnest ohne Ende. Da waren dann paar Kilometer, die waren in Folge dann so 4:05, 4:06, 4:07.
Ja, das sind ja auch da, ich habe jetzt mal die Karte so ein bisschen aufgemacht und das ist ja so zwischen, ich glaube, 9 und 11, da geht's ja dann komplett, also geht's mal schön berg runter, also da kann man schön laufen lassen und ich glaube, da hast du da auch ein bisschen Zeit gut gemacht, sag ich jetzt mal, ohne dich hier großartig zu überpacen und dann ging's ja fast in die komplette Strecke, so vom Profil fast nur gerade, da hier und da so ein paar Unterführungen, glaube ich, aber ansonsten hast du ja in Hamburg dann, wenn du so die ersten 10 Kilometer hinter dir hast, was ich auch eigentlich ganz krass finde, weil du läufst ja an die Reeperbahn und dann läufst du erstmal links raus und dann kommst du wieder zum Hafen und dann hast du schon 10 Kilometer hinter dir, gell? Das ist eigentlich ganz interessant und deswegen finde ich die Strecke eigentlich ganz gut, weil es danach eigentlich fast komplett nur noch gerade ist in Hamburg. Unterführungen sind also immer ätzend, aber okay.
Ja, das ist ein bisschen blöd gewesen. Aber ja, sonst, wie du schon meinst, da ging es ja dann runter zum Hafen hin, da hat man laufen lassen können, das hat sich dann ja fast schon locker angefühlt. Also das war richtig gut dann da zum Hafen runter und dann war die Stimmung da natürlich richtig, richtig gut. Die Leute waren draußen, es war ja Sonnenschein und da hat der Wind dann auch nicht wirklich gestört und da waren sie wirklich in Reihen an der Seite gestanden. Das war dann richtig, richtig cool.
Ja, und da hast du bei Kilometer 15 so den einzigen Ausreißer in diesen, in dieser Region, weil du bist immer so recht konstant um die 4:10 rumgelaufen, mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer und dann bei Kilometer 4:25 und da wollte ich gerne, interessiert mich, was da wohl passiert ist.
Ja, also das kann man ganz gut erklären. Da ging es nämlich durch diese einzige Unterführung oder Tunnel durch. Der war ja okay. So paar hundert Meter, 200-300 Meter lang und da hat das GPS, das hat da total gesponnen.
Ah, okay.
Also da war es dann, ja, ich habe dann im Tunnel mal auf die Uhr geschaut, da war da auf einmal irgendwas mit 5 drauf gestanden. Also das hat einfach nicht gepasst da.
Ja, ist klar, ja, das verständlich. Aber ich weiß, wie den Tunnel du meinst. Also, der ist auch ziemlich lang, ja. Und dann auf jeden Fall bei mir haben sie richtig rumgekritschen da im Dings. Das haltet dann auch mal ganz schön.
Ja, ja, genau. Ich bin hier geklatscht und da war mega Stimmung drin. Aber ging dann vorher so runter, war 200 Meter davor, war das 14 Kilometer Schild. Und dann ging es runter und dann ein bisschen hoch und dann, ja, man sieht es ja, der nächste, der war dann zu schnell, der war dann mit 4:02, wo ich gedacht habe, okay, jetzt holen wir mal die 10 Sekunden wieder raus. So, ja.
Ja, 4:02, das ist ja auch so dann auch fast dein schnellster, zu deinem schnellsten komme ich noch, denn das finde ich dann sehr faszinierend. Ja, also auf jeden Fall ging es ja dann so ein bisschen durch den Hamburger Stadtpark, auch so ein bisschen an der Alster entlang. Ja, da weiß ich noch, also bei uns hat es ja so übelst geregnet, und ich kann mich da nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich weiß nur, dass beim Park es recht offen ist. Da muss es wohl auch so ein bisschen die um die Nase geweht haben, oder?
Ja, genau. Also jetzt muss ich kurz mal auf die Karte schauen. So bei nach einem Halbmarathon hat es dann angefangen, ja, so ziemlich zu ziehen. Da sieht man auch, dass die Zeiten so ein bisschen jetzt nicht langsamer werden, aber da waren dann keine 4:10er mehr dabei, sondern eher so 4:16, 4:15, 4:18 mal. Da hat es dann schon ordentlich geblasen. Und da war es halt dann echt cool, mit dem Steffen zusammen, hat mir dann mal angezeigt, also jetzt hinter ihn, und dann sind wir da zusammen gelaufen. Teilweise die Jungs dann, die vor uns in der Gruppe so gelaufen sind, die haben sie dann schon umgedreht, weil wir uns dann immer so ein bisschen versteckt haben. Und dann, ja, einer ist dann auch nach vorne weggelaufen, den war es dann wahrscheinlich zu blöd, dass wir so aufgelaufen sind, aber also eigentlich hat es ja jeder gemacht, hinter uns waren sie auch in die Hacken gehangen, dass man halt möglichst wenig im Wind steht, weil, also das war da schon ordentlich.
Ja, also ich glaube, das gehört dazu. Also ich habe auch ständig bei Marathons immer irgendjemanden hinter mir, der meinte, sich in meinem Windschatten verstecken zu müssen, aber das, ich denke, solange mir nicht in die Jacken läuft, ist das also okay. Ja, und dann, also bei mir, das weiß ich noch, gab es einen Punkt, und das war diese Links-Links-Links-Kombination. Ich glaube, da ging es auch über solche Brücken. Und dann geht's ab dem Punkt, wusste ich, geht's halt auch wieder zurück. Das müsste so um den Kilometer 30 sein. Ich weiß nicht, wie akribisch setzt du dich dann so mit so einer Strecke auseinander?
Ja, also normalerweise ziemlich stark, aber ich habe jetzt vor Hamburg gar nichts gemacht. Ich habe mir nicht mehr die Karte angeschaut. Ich hatte noch so das Gefühl drin, weil damals war Hamburg mein zweiter Marathon und der lief auch echt gut. Also da hatte ich noch so ein gutes Gefühl und dann habe ich mich wirklich mit der Strecke nicht mehr großartig beschäftigt. Ich wusste, da geht's nicht groß hoch oder runter, sondern die ersten 10, das hatte ich noch so im Kopf, dass es halt nach unten und so zum Hafen ging. Und danach war mir jetzt da nichts mehr Schlimmes im Kopf, sage ich jetzt mal. Außer die letzten 1-2 Kilometer, wo es dann noch so mal ein bisschen berghoch ging. Das hatte ich noch im Kopf, dass es da bergauf geht. Aber sonst, habe ich mir die Strecke jetzt da gar nicht mehr großartig angeschaut, weil, wie gesagt, hatte noch ein gutes Gefühl von damals und da habe ich mich noch drauf verlassen im Endeffekt.
Ja, wie gesagt, also da war es ja um den Kilometer 30 rum und dann wusstest du, glaube ich, selber, jetzt geht's noch zurück. Ab wann wusstest du, oh, das könnte hinhauen heute?
Ah, ja, es war schwierig. Also beim Halben habe ich mir gedacht, oh weh, wir sind schon ganz schön flott unterwegs gewesen. Oder was heißt jetzt nicht zu flott, wir sind in 1:28:30 durch, also hatten 90 Sekunden Luft. Und ich hatte dann immer noch so im Hinterkopf meine zwei vorigen Versuche auf Sub 3, da war es so um die, ja, 23 bis 25 kam da jedes Mal der Einbruch und das hatte ich noch so im Kopf, ob da jetzt heute auch was kommt oder nicht. Und dann hörst du so im Körper rein und ja, die Wade könnte ein bisschen zwicken oder der Oberschenkel macht zu, was wird wohl kommen? Ja, da war es noch so, da war ich mir noch nicht ganz sicher. Es hat sich gut angefühlt, immer so vom Laufen her und auch von der Verpflegung her. War es echt, echt angenehm. Und dann so wirklich bewusst wurde eigentlich erst bei 32, habe ich mir gedacht, das könnte heute klappen. Weil dann sind wir, wie gesagt, wie du meintest, diese dreimal Links-Kombination und dann waren wir erstmal aus dem gröbsten Wind draußen. Und dann waren zwar die Beine schwer, aber bei 32 haben wir auf die Uhr geschaut und hatten für die letzten 10 noch 45 Minuten glatt Zeit. Da habe ich mir gedacht, also 4:30er Schnitt, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin auf den letzten 10. Das muss irgendwie reichen. Und da war es dann so vom Kopf her, also das klappt heute. Und dann war da die Stimmung schon mal sehr gut.
Ja, das glaube ich. Ich habe mir das auch so angeguckt und denke mir, na gut, so wie du es jetzt gezählt hast, bei 32 guckt er auf die Uhr, da hat er bei 36 nochmal einen rausgehauen mit 4,05. Da hat es wohl dann nochmal so hoch bekommen, oder? Und du hast gesagt, jetzt gibst du nochmal Kilometer Gas.
Ja, das ist ganz lustig, ne? Also bei 5, noch einen Kilometer davor, also bei 35, 34, 35 habe ich, also da haben dann die Oberschenkel angefangen, der rechte Oberschenkel, so, kennt ihr das, wenn man läuft und man weiß, es könnte jetzt gleich krampfen, wenn man einen falschen Schritt macht. Mm-hmm. Und genau so hat sich's angefühlt. Und das hat mich dann schon im Kopf schon ein bisschen fertig gemacht. Und dann, ja, aber es war immer so an der Kante. Und es hat sich aber eigentlich noch okay angefühlt. Aber wenn man so im Kopf, machst du jetzt einen falschen Schritt, dann fängt es das Krampfen an. Und dann lieber nicht. Und dann hat man aber ausgemacht, dass bei Kilometer, eigentlich schon bei Kilometer 32, meine Freundin nochmal steht und uns nochmal eine Flasche gibt. Wir haben im Training immer mit ISO, dieses Morten ISO getrunken und das wollten wir irgendwie am Ende nochmal auf der Strecke halt haben. Und da hatten wir ausgemacht, okay, bei 32 und dann stand sie aber erst bei, ja, so 35,5 oder wie jetzt hier 36, irgendwie so in den Dreh stand sie dann und hat uns die Flasche gegeben und dann mussten wir so aus dem Feld rauslaufen, so ein paar Meter zur Seite und wieder rein. Und das war dann der schnelle Kilometer, dass wir dann praktisch die Flasche hatten und nochmal, irgendwie, das hat beflügelt. Das war dann ziemlich cool. Und dann, deswegen der schnelle in 405. Das war dann echt erstaunlich, dass die Beine haben sich da echt nicht mehr gut angefühlt, aber haben wir auf die Uhr geschaut und dann, okay, wir laufen jetzt nicht so schnell weiter. Man sieht es dann auch gleich, ich glaube, ja genau, bei 38, der war dann ein bisschen langsamer. Mit 4,23, da war es dann echt... Aber gesagt, wir nehmen es ein bisschen raus. Da habe ich auch zum Steffen dann gemeint, ja, wir müssen aufpassen, der Oberschenkel, das wird schwierig, ob da noch, dass da noch irgendwas kommt. Dann hat er gesagt, ja.
Ja, man sieht es auch eigentlich ganz gut. Da wollte ich auch fragen, ob ihr da gesagt habt, bei Kilometer 38 so, dass eigentlich ist es safe, wenn wir jetzt so bei 4,20 uns einpendeln. Habt ihr ja dann auch ungefähr gemacht, so die restlichen Kilometer sind ja dann so bei 4,20 rum, aber man sieht ja auch, wenn, finde ich ganz interessant, deine Herzfrequenz, wenn du mich so guckst, bist du immer bei so 160 gewesen und dann gerade da fängt es an, wieder höher zu gehen auf 170. Also ich glaube, da hast du, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, nochmal ein bisschen runter zu gehen.
Das war die Aufregung vom Zieleinlauf. Also zu dieser Sicherheit, ich habe die Sub 3, das waren die Endorphine.
Ja, das war die Vorfreude. Ja. Nee, aber da wurde es dann echt zäh. Also da war es dann schon. Da hat man das Ziel dabei gesehen. Das war dann echt, ja, da war ich dann durch.
Ja, das glaube ich. Da ist so auch, glaube ich, so ein Punkt mit so 36, 38 rum, wo du sagst, so jetzt, man könnte es eigentlich rückwärts zählen, gell? Und sagst, so bald ist es soweit, aber es ist immer noch trotzdem, also ich finde, Marathon ist immer so ein Biest, weil es sind nicht 40, sondern 42 und wenn du bei 38 bist, dann sind es nämlich nicht nur 2 Kilometer, sondern musst du gar noch 4 und dann, ja, also das ist immer so ein Ding, wo man sich immer bewusst sein muss, dass man immer noch ein bisschen weiterlaufen muss. Aber so, kommen wir doch mal zu deinem finalen Schlussspurt, weil hier ist unter einer Viererzeit, gut, das ist nur ein kleines Stück, aber ich glaube, da hast du auch nochmal gesehen, ein bisschen Zeit kann ich nochmal gut machen, ja. Aber ich sag mal so, das Ziel in Hamburg ist auch so ein kleines Biest, gell? Weil man sieht es nicht richtig. Es ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine kleine Rechtskurve immer drin. Man sieht irgendwann den roten Teppich, aber die Uhr sieht man gar nicht so, gell?
Ja, schon. Es ist so bei 41 geht es nochmal so leicht den Berg hoch und dann hast du noch zwei Rechtskurven. Die eine müsste knapp 90 Grad sein und dann diese langgezogen ins Ziel rein. Und ja, bei 41 war es dann so. Also es war dann ja fast schon ein bisschen emotional, aber da läufst du hoch und schaust auf die Uhr und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2:53 oder sowas war dann drauf und dann dachte ich mir, okay, also den 1, irgendwas Kilometer, das schaffst du dann auf jeden Fall noch in diesen 7 Minuten und da war es dann im Endeffekt klar, ja, das wird auf jeden Fall was. Und dann waren wir am Berg oben und dann vor dieser langgezogenen Kurve meinte dann Steffen, also jetzt geht nochmal alles, die Zeit steht jetzt erstmal, ja, und dann mal nochmal alles gegeben, was noch so im Körper drin war. Und das war dann schon ziemlich cool. Der Zieleinlauf, dann der rote Teppich, das war schon eine coole Sache dann.
Das glaube ich, vor allem, wenn du dann so auf die Uhr guckst und du weißt, selbst wenn ich jetzt so rüber rolle, reicht's noch, also egal was passiert, es passt schon. Aber wie war es denn für dich zu gucken und sagst, also eigentlich habe ich sogar noch besser geschafft, als ich gedacht habe, weil es ist nicht knapp unter 3 Stunden, also quasi 2:59:50 oder sowas, sondern es ist ja wirklich, deine richtige Endzeit ist jetzt deine 13, ja. Also nochmal 10 Sekunden schneller als ich. Dafür erstmal Glückwunsch zu dieser krassen Leistung. Ich weiß, was man dafür leisten muss beim Adrian, um das zu erreichen. Es ist schon, das Training ist schon dann knüppelhart. Aber ja, also das Ziel unter 3 Stunden auch, ich sag mal, locker erreicht. Und wie war es denn dann im Ziel, wo du es realisiert hast? Hast du dann erstmal einen Steffen zu Boden gerissen?
Ja, also wir haben uns dann schon kurz umarmt, und das war schon recht emotional. Ja. Da ist dann schon die eine oder andere Träne ist geflossen. Das war schon, es war jetzt so lange darauf hingearbeitet und auch im Vorfeld ja zweimal versucht und gescheitert, und dann hörst du von außen immer, ja, du eigentlich musst es schaffen, und von den Unterdistanzen, das wird und das klappt auf jeden Fall. Und ja, dass es jetzt doch so geklappt hat und auch ja so komfortabel, sage ich jetzt mal, ist nicht mit knapp am Ende und deutlich drunter, das war schon echt ein Moment, da werde ich mich noch eine Zeit lang dran erinnern. Das war schon echt
gut. Da wirst du dich auch sehr lang dran erinnern, glaub mir. Ja. Das kann ja auch keiner mehr nehmen. Das ist halt auch ein schönes Gefühl. Egal was, wenn du jetzt zum Beispiel auch im Sport, sag ich mal, komplett aufhörst, kann dir das halt keiner nehmen. Aber du sagtest ja auch, du hast im Vorfeld jetzt selber auch versucht. Hast du da irgendwie eine Begründung, warum es dann nicht geklappt hat? Oder ist es Kopfsache? Oder sagst du, ich habe jetzt alles abgegeben vom Training und so und ich verlasse mich halt darauf, dass jemand anders das für mich dann mich dahin bringt, dass ich nur noch laufen muss?
Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus, ich gebe das Training ab und verlasse mich halt hundertprozentig drauf. Ich muss mich nicht mehr überlegen, was ich an Einheiten jetzt mache oder ob man da noch was schneller laufen könnte oder ist es genug? Eigentlich schon das ist es genug und ist es schnell genug, was ich laufe, dass ich das einfach komplett abgeben kann und mich da einfach komplett drauf verlassen kann, dass ich jetzt das mache, was im Plan steht. Ja, und dann auch viel Kopfsache bei mir, glaube ich. Also ich habe ja jetzt selbst bis zum Sonntag eigentlich nicht wirklich dran geglaubt, dass es klappen kann. Ich bin da immer so ein bisschen eher vorsichtig, jetzt vielleicht aus der Vergangenheit, aber auch sonst, da war das Vertrauen jetzt, also in mich selber jetzt nicht so groß, aber jetzt habe ich es einmal geschafft und ich glaube, jetzt ist es auch einfacher, sowas jetzt nicht zu wiederholen, aber das Tempo jetzt im Training zu laufen. Ich hatte das auch wenn man es vergleichen kann, so ein bisschen mit der Marke bei 10 und 40 Minuten war es damals bei mir ähnlich. Da habe ich auch recht lange dran geknabbert und dann irgendwann bin ich drunter gekommen und seitdem läuft's, kann ich das Tempo auch vom Kopf her viel einfacher laufen. Und ich glaube, so einen Moment habe ich jetzt auch mal gebraucht und auch von außen jemand, der mir sagt, ja, du kannst das und wir trainieren das im Training so und du brauchst da nicht schneller, nicht mehr machen. Also nicht, dass es wenig wäre, es war wie du schon gemeint hast, echt ein hartes Training, aber von jemand, der praktisch von außen drauf schaut und sagt, ja, das passt, was du magst, und sind im Zielbereich und mach dir da mal keine Gedanken. Das war schon echt wichtig jetzt für mich.
Hat es ja auch geholfen, dass es jemand, ich sag jetzt einfach mal so, komplett Fremdes ist, also den du jetzt nicht irgendwie persönlich gut kennst, der dir auch mal sagt, das und das musst du oder mach das so und so?
Ja, also das muss ich schon sagen, weil jetzt so aus meinem Umfeld raus ist auch jetzt nicht nur Steffen, aber auch andere Bekannte, alle gesagt, also das muss jetzt, es sollte klappen bei dir mit den Unterdistanzleistungen und das hast du drauf, aber ja, da denkt man halt immer, sagen sie es jetzt wirklich und meinen sie es auch so? Oder ist es nur, ja, das schaffst du schon so ungefähr.
Aber wir wollen dir Mut machen, denkst du dann so, gell?
Also, genau, sag dir mal das, aber ob das wirklich so der Wahrheit entspricht, weiß man auch immer nicht. Oder vermutlich schon, ich meine, es will ja keiner was Böses, aber es tut immer ganz gut, das von außen zu hören. Also von jetzt, in dem Fall vom Adrian.
Ja, ja. Adrian, wie war es denn für dich? Also ich meine, du hast ja die Leistung vom Jörg gesehen. Hast du gesagt, das wird schon? Oder wie war es für dich so? Ich meine, irgendwo muss es ja dran gelegen haben, dass er vorher ja gescheitert ist. So, wie gehst du dann so ran und versuchst die Leute dann eher so vom Kopf her zu überzeugen, dass sie es schaffen? Oder sagst du dann, ja, erzähl mal.
Naja, also es ist definitiv auch so, ne, wie der Jörg sagt und wie sein Umfeld auch gesagt hat, von Unterdistanzen hatte die Zeit drauf. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dir das damals auf Strava, Jörg, geschrieben habe oder ob wir das im Telefonat irgendwie darüber gesprochen haben, aber als ich ihm damals auch noch für Berlin dein Training gesehen habe, ne, da habe ich mir gedacht, ey, das hätte doch klappen müssen. Ne? Das sah wirklich so aus, da warst du gerade so Halbmarathon und so, das hast du richtig sicher und gut drauf gehabt und so. Genau, also, aber der Jörg hat das schon trefflich gesagt, ne? Also wenn man das jetzt irgendwie von außen hört und da den Schritt wagt und da sich einen Trainer nimmt, ich glaube, das ist dann auch wiederum da auch so ein Prozess, ne? Aber wenn man da in den Trainer auch Vertrauen oder für den Trainer Vertrauen gewinnt und aufbaut, dann gibt das auch schon, glaube ich, unheimlich was, ne? Weil das war ja, Lukas, bei dir auch nicht anders, ne? Du hast auch gesagt, okay, ich leg das Training in deine Hände, ich vertraue dir da hundertprozentig, ich schalte mein Gehirn aus und ich mache einfach, was du mir sagst, ne? Und hau da richtig rein. Aber wie gesagt, also ich mag auch solche Herausforderungen und für mich ist es definitiv ist es auch eine ganz, ganz, ganz große Portion, ist auch eine mentale Geschichte. Ne? Und da auf dieser Ebene das Training auch so ein bisschen so zu drehen und da zu versuchen, ne, den Athleten auch nochmal die Sicherheit zu geben. Und das kann man ja auch ganz gut mit Training auch, ne? Indem man wirklich den Athleten auch Aufgaben stellt, die, ne, die ihm auch wirklich, ne, vor große oder in Anführungsstrichen, ne, Schwierigkeiten ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber einfach vor große Herausforderung stellen, dann baut man auch dementsprechend auch Selbstbewusstsein auf. Genau, und man muss ja auch ganz klar sagen, also wenn man sich so die ganzen Kilometer Splitzeiten anschaut, dann ist das schon wirklich ein sehr, sehr gutes, konstantes Tempo gewesen, ne, so zwischen 4:05 und 4:20. Das sind ja gerade mal 15 Sekunden Schwankung und das bei dem Wind, ne, auf dieser langen Strecke ist das schon wirklich ein sehr gutes und sehr konstantes Tempo. Ne. Aber beim Jörg hat einfach jetzt am Endeffekt auch so das ganze Paket gestimmt. Ne. Das Umfeld, du hast jemand auch an deiner Seite, ne, so mit deiner Freundin, der dir beisteht, auch mit Steffen hast du jemand sehr Erfahrenes, der dir dabei steht und das zählt alles, ne, also das ist alles schon sehr wichtig, finde ich, und dann ist der Plan darauf gegangen.
Ja, Jörg, wie hast du dich denn unterwegs sonst so verpflegt, außer jetzt, hast du dann gesagt, keine Ahnung, ich nehme alle 5 Kilometer in Gel oder wie war da eigentlich so die Trinkverpflegung? Ich meine, jetzt in Corona-Zeiten ist das ja, glaube ich, so ein bisschen anders als damals, als ich gelaufen bin.
Ja, nicht mal noch. Also es gab alle, ab Kilometer 5, alle 2,5 oder 3 Kilometer gab es Wasserstellen. Also ganz normale Verpflegung mit dann ab Kilometer 30 oder sowas mit Cola und Bananen und sowas. Aber wir haben eigentlich gesagt, also im Training hat man es immer so, dass ich bei den langen Läufen schon auch immer Gels genommen habe, zum Verpflegen und halt auch um den Magen zu trainieren. Und haben die letzten paar langen Läufen auch versucht, mehr zu trinken. Also da auch den Fokus aufs Trinken zu legen. Und so haben wir es im Marathon auch gemacht. Also alle 5 Kilometer habe ich einen Becher Wasser getrunken. Mal ging mehr rein, mal weniger, je nachdem ich mal den Becher ergreifen konnte. Das ist ja immer so eine Special-Aufgabe, nicht komplett nass zu werden. Ja, das hat aber ganz gut geklappt. Und dann habe ich insgesamt 5 Gels genommen. Angefangen bei Kilometer 8 und dann das muss ich kurz überlegen, um die 15, dann beim Halbmarathon und dann so, ja, so alle 7-8 Kilometer eben Gel. Und das letzte war dann bei Kilometer 37 oder 38. Dann hatte ich noch eins übrig, aber das habe ich dann nicht mehr reinbekommen. Also das war dann Oberkante. Ich war so voll, das wäre wahrscheinlich nach hinten losgegangen. Aber ja.
Ja, super. Also das ist auch, glaube ich, so ein Ding, das unterschätzt man so, ja. Also das, ich habe das auch, glaube ich, so ähnlich gemacht wie du damals. Ich habe gesagt, ich nehme jede Wasserstelle mit. Ich trinke so viel, wie es geht. Und ich glaube, ich habe auch, glaube ich, so 6 Gels bereitgelegt. Ich glaube, ich habe im Endeffekt auch nur 5, weil eins hatte ich, meine ich, auch noch über. Am Ende ist es immer schwierig, ja. Also das Letzte, ich habe, glaube ich, am Ende aber auch nochmal eine Cola getrunken. Ich glaube, das dachte ich, na, das, aber ich glaube, das war keine gute Idee, das kann ich mir noch erinnern. Das war, da bleibt lieber bei Wasser, dieses klebrige Zeug, das dann noch schlimmer im Mund. Ja, also ich meine, da muss man, glaube ich, auch so, wenn man, glaube ich, sowas angeht, dass man da jetzt nicht irgendwie ins Defizit kommt, gerade bei Wasser, also da immer schön direkt hinterher, gell?
Ja, schon. Also ich muss auch sagen, im Ziel, ich habe dann fast, also schon nochmal so ein Finisher-Bier haben wir uns genehmigt, aber ich habe dann auch nichts mehr runterbekommen. Ich war noch so voll von den ganzen Stationen unterwegs, das war dann wirklich, wirklich gut. Also.
Und den Zucker.
Ja, und das auch, ja.
Ja, also eigentlich bin ich im Großen und Ganzen durch, zumindest mit deiner Befragung, Jörg. Adrian, hast du denn noch was?
Naja, wir haben ja noch gar nichts so großartig zum Training erzählt. Das interessiert ja auch so oft die Hörer oder grundsätzlich die Leute. Ne? Wie trainiert man eigentlich für einen Sub-3-Marathon? Jörg, erzähl mal, wie trainiert man so dafür? Was waren so deine Umfänge? Ich meine, ich weiß es ja, aber erzähl einfach mal. Wie waren deine Umfänge? Wie war das Training so aus deiner Sicht?
Genau, also umfangstechnisch muss ich sagen, war es schon eine Nummer höher, als was ich vorher trainiert hatte. Auch was ich mir so selber aufgeladen habe, sage ich mal. Wenn ich jetzt mal kurz die Wochen herhole, waren wir eigentlich meistens so um die 90 im Schnitt, hätte ich jetzt mal grob aus dem Bauch raus gesagt. Wir hatten 2-3 Wochen dabei, da hatten wir 100 Laufkilometer mit drin. Hatten wir vorher auch schon so abgesprochen gehabt, weil ich in der Vorbereitung auch nochmal eine Woche frei hatte. Da haben wir gesagt, da legen wir nochmal ein bisschen mehr Fokus drauf, dass wir da ein bisschen mehr Umfang reinbekommen. Ja, aber so im Großen und Ganzen, so zwischen 85 und 90 Kilometer war eigentlich jede Woche mit dabei. Und ja, was fand ich ziemlich einen Unterschied gemacht hat, war die Anzahl der langen Läufe, was du mich hast laufen lassen. Also das hat mich am Anfang schon echt überrascht, dass beinahe jede Woche ein langer Lauf drin stand. Also ich habe das mal ein bisschen zusammengeschrieben gehabt. Wenn man mal seit Januar nimmt, sind wir 14 lange Läufe gelaufen plus den Marathon. Da waren im Endeffekt 2 Läufe, die 2 Wochen dabei, wo wir keinen lang gelaufen sind. Und es war im Endeffekt ein Halbmarathon-Wettkampf und 10 Kilometer Wettkampf. Also das war dann trotzdem noch Belastung mit dabei. Aber das fand ich war schon, ja, hätte ich am Anfang, wir hatten es ja, oder du machst es bei mir immer so, dass du mir wochenweise die Pläne gibst. Und finde ich auch ganz gut, dann weiß man gar nicht so, was muss ich in 2 Wochen leisten, so ungefähr. Das ist ganz gut, wenn man es mal wochenweise bekommt, finde ich. Und dann habe ich schon mal reingeschaut, was steht am Samstag drin für einen langen Lauf. Und oh, wieder 35, aber wieder 30. Habe ich schon gedacht, oh weh, das wird wieder eine harte Woche. Aber es ging dann doch ganz gut. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich eigentlich im Wochenrhythmus die 30er oder 35er laufen kann. Das war ich so nicht gewöhnt, aber war gut.
Das Fiese war ja auch, dass die langen Läufe zum Ende hin sogar noch einen Inhalt bekommen haben. Das war jetzt quasi so die wichtigste Einheit der Woche. Ne? Da hattest du immer wieder Abschnitte im Marathontempo. Ja, genau. Kannst du gerne auch noch mal was zu erzählen? Wie liefen die bei dir? Also wie waren das? Also das vom Aufbau her eigentlich so quasi relativ langes Einlaufen, ne? So um die 10 Kilometer. Ich glaube beim ersten Mal sogar 15. Und dann immer wieder mal so 5er Abschnitte im Marathontempo dazwischen, 5er ganz entspannt und dann wieder und wieder und
genau,
wieder.
Genau, also das waren dann wirklich, wie du schon meintest, Einlaufen und dann immer 5er blockweise Marathontempo und lockeres Tempo, dann wieder Marathontempo. Ich glaube, in der Spitze waren es dann 3x 5 im Marathontempo, ja. Und dann am Ende bei 35 rauszukommen, dann noch ein und auslaufen. Ja, das war schon hart. Das kannte ich jetzt so auch nicht. Und ich muss auch sagen, in meinen letzten Vorbereitungen bin ich an solchen immer regelmäßig gescheitert. Also da habe ich man kennt ja so die klassischen Einheiten 35 mit 10 Endbeschleunigung. Das habe ich nie geschafft. Also das habe ich nie hinbekommen, ohne stehen zu bleiben, ohne irgendwie durchzuatmen und dann wieder anzulaufen. Aber das ging jetzt in der Vorbereitung echt gut. Also ich bin viel zwar viele Runden gelaufen, hier in der Umgebung kann man wunderschöne Strecken laufen, aber ich habe mich dann auch immer entschieden, irgendwie im Kreis zu laufen. Und da bin ich dann, wie gesagt, diese Einheiten von dir gelaufen. Und die erste war schon, ja, da war ich mir noch unsicher, ob ich es schaffe oder nicht, oder ob man es wirklich so durchziehen kann. Aber als dann die ersten ein, zwei solche Einheiten geschafft waren, war es dann auch eigentlich ganz, ganz cool und abwechslungsreich, dass man jetzt nicht, ich sage es mal, stumpf immer ein Tempo durchläuft, sondern eben dann auch das Marathon-Tempo schult. Und am Anfang hat man es dann immer nie so ganz getroffen, da war es dann immer ein bisschen zu schnell eher. Aber mit den Wiederholungen, wenn, wie gesagt, das dann 3x5 waren, war es dann, den letzten hatten, war dann auf jeden Fall immer sicher im Tempobereich drin. Nee, das war spannend. Am Anfang, wie gesagt, dachte ich auch nicht, dass ich das so schaffen würde, aber da hat man sich dann mit dem Plan oder mit dem Fortschritt vom Training dann ganz gut reingegroovt und lief dann eigentlich gut.
Ja, also ich finde, das muss ich auch nochmal so wiedergeben, dass unsere Kommunikation auch wirklich sehr gut war. Ne? Also das was so, sage ich mal, so diese Athlet-Trainer-Beziehung ausmachen sollte. Wir haben uns ja regelmäßig, manchmal ein paar Mal die Woche, ne, hatten wir Kontakt miteinander, haben über das Training gesprochen und war eigentlich alles so, wie es sein sollte. Ne? Das fand ich auch, das hat mir auch wirklich auch riesen Spaß gemacht, also diese Vorbereitung mit dir, weil das einfach alles ganz gut funktioniert hat, ne? Also und dann macht's natürlich doppelt Spaß, ne? Ich meine, natürlich gab's ja auch Einheiten, wo es halt nicht immer lief, ne? Alles andere wäre ja ein Wunder, also es kann ja nicht immer einfach super laufen, das gibt's einfach nicht. Genau, und von daher war das schon, aber alles in allem, ich glaube, das habe ich dir ja auch nochmal zum Schluss gesagt, ne, dass die Vorbereitung eigentlich so gut war, dass ich tatsächlich, und ich muss sagen, also das ist so, das war so der Unterschied zwischen euren beiden Hamburgs-Marathon. Beim Lukas habe ich schon ein bisschen geschwitzt, bei dir aber weniger. Weil der Lukas hat angefangen wie die Feuerwehr und der hat da richtig reingeknallt, die Kilometer erstmal. Aber du bist ja schon, also ich habe ja wirklich gesehen, ich meine, gut, andererseits wusste ich, du hast einen erfahrenen Pacer dabei, aber auch die Kilometer waren irgendwie wirklich sehr konstant und da muss ich echt sagen, ich war mir sicher, das Ding ist drin von Anfang an.
Das ist schön zu hören. Also jetzt im Nachhinein schon, ja. Und vorher, du hast es mir ja vorher auch gesagt gehabt.
Genau.
Ja, doch, das ich war ja jetzt am Start eigentlich schon gestanden. Jeder sagt es mir, es muss klappen und es klappt. Und diesmal, wie gesagt, jetzt auch von der Vorbereitung her, die letzte Woche waren ja auch nochmal einige Einheiten drin im Marathon-Tempo und die liefen sich so gut, muss ich sagen. Also das war dann schon, also ich glaube, das war richtig gut vorbereitet am Start und auch vom Kopf her war es dann echt gut.
Genau. Genau. Ja, es ist auch sehr wichtig, ne, so wie du gerade gesagt hast. Also das Marathon-Tempo die letzten Wochen ist eigentlich so das A und O. Ne? Also da braucht man gar nicht jetzt irgendwie großartig jetzt Tempo bolzen oder so, sondern wirklich das Tempo, was du beim Marathon laufen willst, das solltest du wirklich so drauf haben, dass du kaum auf die Uhr gucken musst. Ne? Das sollte wirklich drin sein und das sollte man immer wieder mal üben. Klar, natürlich kann es nicht immer hinhauen. Tagesform, Wetter, Strecke, Streckenprofil und so weiter, das ist manchmal halt nicht ganz einfach, das Tempo zu halten, aber selbst wenn man da jetzt eine irgendwie Abweichung von 5, 6, 7 Sekunden hat, ist das schon, ne, in dem Bereich, den man da auch läuft, später beim Marathon, von daher hat das auch alles sehr gut gepasst, ja.
Nur mein Marathon ein bisschen zu verteidigen, ich wollte halt den Berg schnell hinter mir haben, deswegen habe ich das gegeben, damit ich da oben bin und von da aus wusste ich ja, irgendwann geht's wieder runter, da kann ich mich ein bisschen ausruhen.
Ja. Aber tatsächlich damals, Lukas, bei dir, also ich habe, als ich die ersten, ich glaube, ich habe bei dir erstmal so auf die Splits geguckt, da warst du schon bei einem Kilometer, keine Ahnung, 10 oder so, und da habe ich erstmal große Augen gekriegt, habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich wird das was heute.
Na gut, ja, ich hatte ja auch, also mein Ziel war ja dasselbe wie das vom Jörg, aber ich hatte ja auch, sag ich mal, mein Marathon davor war, glaube ich, 3:14 oder sowas, meine damalige Bestzeit. Also ich musste mich quasi 15 Minuten verbessern. Jörg, wie war das bei dir?
Ja, ähnlich. Also meine Bestzeit davor war 3:11. Okay. Ja.
Also auch ein doch gewaltigerer Sprung.
Auch hier sieht man, ne, das geht. Ne, also das, so dieses, klar, natürlich so dieses Treppchenweise auch hier ganz nett, aber das, wenn man jetzt in dem Bereich läuft, dann kann man sich mit gutem Training auch gewaltig steigern.
Ja. Ja, ich weiß nicht, wie es Adrian so ging, aber ich hatte beim Durchseppen das Glück gehabt und habe beim NDR eingeschaltet und gesehen, die übertragen ja das Rennen.
Ja, ja, klar. Ja, das, aber das, ich habe ja von Anfang an geguckt, das wusste ich.
Ja. Okay, ja, ich habe es irgendwie nicht so gewusst. Ich hatte es auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm gehabt und ja, es war ja bei den Männern schon recht spannend. Da hat ja der Kyprian Krotut hat ja dann gewonnen mit einer Zeit von 2:04:47, eine Minute vor Stefan Kisser, ja, mit 2:04:48. Aber der hat auch nicht mehr gesprintet am Ende, von daher, ich glaube, der war so alt, ich glaube, der war auch froh, dann einfach nur im Ziel gewesen zu sein. Was ich aber, ich muss ja diese Übertragung muss ich ein bisschen bemängeln, weil das Frauenrennen, haben sie das Finish gar nicht mehr gezeigt. Also da haben sie lieber auf den Deutschen da, der, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe den hier nicht unter den Top 10 gefunden. Also der kam recht spät rein und dann haben sie das die ganze Zeit gezeigt, anstatt das Frauenrennen mal zu zeigen. Denn da ist ja auch eigentlich die Äthiopierin, ja.
Ja, mit sehr schwierigen Namen.
Sehr, sehr schwierigen Namen. Ich traue mich gar nicht auszusprechen. Googelt's einfach mal. Auf jeden Fall, das war ihr Marathon-Debüt. Die hat mit 2:17:23 hat sie mit das schnellste Marathondebüt überhaupt gelaufen. Also von daher war das ja auch ein sehr geschichtsträchtiges Rennen, sage ich jetzt mal, für
ja, die Zeiten waren schon richtig gut.
Aber man hat ihr Zieleinlauf nicht gesehen. Das fand ich ein bisschen doof. Ich habe zwar schon gesehen, dass sie das Banner da, aber da haben sie lieber auf den Deutschen da gemacht. Und da dachte ich, naja, das, also die muss jetzt gleich ins Ziel kommen. Und da war sie schon im Ziel, als sie wieder rübergeschwenkt haben. Von daher, naja, das war nicht so clever gemacht.
Worüber ich mich ein bisschen geärgert ist, ja, aber das Blöde war tatsächlich, dass Jörg war irgendwie bei Kilometer 41,5. Und da hatte der Kommentator, der Live-Kommentator, gesagt, okay, ich gebe jetzt, der hat sich verabschiedet und sagte, ich gebe jetzt ab an die anderen Kommentatoren. Und von dem Moment an haben sie nichts von der Ziellinie mehr gezeigt. Und das waren irgendwie keine 3-4 Minuten, bevor der Jörg ins Ziel kam. Da habe ich mir gedacht, meine Güte, die paar Minuten hätten sie noch mal zeigen können. Schade eigentlich. Ja, genau. Und das war wirklich sehr knapp. Ne, ich dachte, ich war mir sicher, weil davor haben sie wirklich sehr viele Läufer, die so 2:50, 2:55 ins Ziel gekommen sind, da haben sie immer wieder welche gezeigt. Da war ich mir eigentlich sicher, dein Ziel am Lauf wird man auch sehen, aber ja, ein paar Minütchen.
Ja, hätten sie genau. die 3 Stunden dann so ruhig mal voll machen können, ja, gerade für die Leute.
Ja.
Da wird sich am meisten gefreut. Ich meine, so 2:50, dann kommt man so ins Ziel. Und ja, ich sag mal, vielleicht hat man davor schon Sub-3, aber bei 2:58 oder 2:59, da wird sich doch noch richtig gefreut, so ganz knapp unter 3 Stunden noch geschafft. Das sind ja meistens die es dann auch wirklich wollen. Ja. Aber ja, okay.
Echt, ja? noch mal jetzt spannend im Ziel. Wir waren da noch so ein paar Minuten dann praktisch direkt hinter der Ziellinie gestanden. Mhm. Und dann hat man schon gemerkt, als die Uhr dann auf 3 umgeschlagen hat, die auf einmal die Stimmung von im Ziel kommenden Läufern von, ja, auf im siebten Himmel zu Tode betrieben. Das war schon auch von außen betrachtet echt bitter zu sehen teilweise.
Ja, wobei eine 3:00 und passt, da könnte ja auch schon eine richtig coole Zeit, das finde ich. Ne? Ich meine, gell, ne, aber was das in einem schon ausmacht, das ist schon richtig krass, ja.
Ja, also ich habe gehört, na 3:00, das ist ja dann das ist schon bitter, denke ich, oder? Also wenn du wirklich 3:00 und ein paar Sekunden da stehen hast, dann denkst du dir auch. Also,
aber wenn du 3:00 läufst, dann hast du auch eine 2:59 auch drauf. Dann weißt du, na gut, okay, das steht ja jetzt nicht auf Papier oder auf deine Uhr. Ne? Ich kann das schon verstehen, aber trotzdem, also ja, ich glaube, da ist da gibt's keinen Grund, um jetzt irgendwie traurig zu sein bei einer 3:00.
Das kannst du ja auch kein Außenstehenden erklären.
Nee, wirklich.
Ja, gut, ich glaube, dann lassen wir den Hamburg-Marathon mal hinter uns. Jörg, hast du schon irgendwelche neuen Ziele dir gesteckt? Willst du nochmal Marathon nochmal ein bisschen drücken oder sagst du, ich genieße das erstmal und gucke mir erstmal, was noch für schöne andere Sportarten
wie Triathlon. Bist du wie der Lukas zum Laufrentner jetzt, weil der sein Hamburg-Marathon ist jetzt zum Laufrentner geworden.
Also das wird definitiv nicht passieren. Nee,
wir haben das war eine andere Zeit, muss man so sagen.
Wir haben da fast, also über Kommendes haben wir fast noch nicht geredet, außer falls der Hamburg-Marathon schief geht, aber das ist jetzt zum Glück nicht eingetreten. Nee, also wie geht's weiter? Marathon werde ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr laufen. Also da bin ich jetzt vom Kopf her erstmal so zufrieden, sage ich jetzt mal, und durch und habe ehrlich gesagt jetzt keine Lust, im Sommer nochmal eine Marathon-Vorbereitung zu machen. Das ist jetzt erstmal durch dieses Jahr. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht noch andere Ziele hat. Also ich würde halt gerne nochmal 10er und eine Halbmarathon-Zeit nochmal ein bisschen drücken. Und da müssen wir im Nachgang dann nochmal sprechen, wie wir das angehen. Aber ich denke mal im Herbst einen halben und dann in der Vorbereitung 10er oder vielleicht jetzt auf jeden Fall erstmal 4 Wochen mal locker machen und dann schauen wir weiter. Aber so der Plan ist fürs Restliche, ja.
Also ich habe gerade so beschlossen, Jörg, ich muss dich nochmal einladen für Ende des Jahres, weil ich würde gerne mal wissen, wie so deine Gefühlslage danach so ein bisschen war, weil du hast jetzt auch schon das, was eigentlich gesagt, was wie ich mich auch damals gefühlt habe, und nach dieser harten Vorbereitung, nachdem du das Ziel erreicht hast, und es ist einfach alles, es fällt einem wirklich von einem ab und man hat einfach keinen Bock mehr einfach. Ja, ich meine, die ganze Schinderei da bis dahin, und dann denkst du mal auch, jetzt lass mich erstmal in Ruhe. Ich bin mal gespannt, wie du so ein halben Jahr dann drauf zurückblickst. Ich habe ja noch mal einen Marathon in Frankfurt, bin ich ja noch mal gelaufen, dann selber als Pacer, das weiß ich noch, und es hat mich damals irgendwie auch nicht mehr so richtig gejuckt, die Distanz nochmal zu laufen, das muss ich schon sagen. Also ich habe mich dann auch wirklich von so langen Dingern erstmal komplett zurückgezogen. Das war ja dann klar auch bei mir, aber gut, wie gesagt, dann hier schon mal eine Einladung für Ende des Jahres, dass wir uns mal nochmal connecten, bin mal gespannt, yes. was du da zu erzählen hast.
Sehr gerne, das können wir auf jeden Fall machen.
Ja, dann von meiner Seite aus, ich meine, wir sind ja fast bei einer Stunde, Adrian, hast du noch was?
Ja, das passt soweit. War ein cooles Gespräch mit dir, Jörg. Hat Spaß gemacht, das nochmal Revue passieren zu lassen. Wir haben tatsächlich uns auch so, also wir haben so ausgemacht, dass wir im Vorfeld, ich meine, wir müssen ja auch sagen, wir haben heute erst den Dienstag, also gerade mal 2 Tage nach dem Marathon, ne? Und von daher, wir haben jetzt im Vorfeld gar nicht großartig über den Wettkampf gesprochen, sondern wir haben gesagt, wir besprechen das einfach jetzt im Podcast. Ne? Von daher war das auf jeden Fall auch sehr cool, alles nochmal Revue passieren zu lassen.
Ja sehr gut. Ja, entschuldige.
Nee, kann
ich. Also von meiner Seite, ich bin auch eigentlich ziemlich durch mit meinen ganzen Fragen. Ich wollte mich auch nochmal bedanken beim Jörg, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast. Also mich auf jeden Fall, weil der Hamburg-Marathon ist so ein Ding, da bin ich ganz gerne. Irgendwann muss ich den nochmal laufen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Nee, da kommt wieder die Lust, ne? Wenn man dann so davon hört und davon spricht, dann kriegt man da wieder Lust, da selber mitzulaufen.
Ja, das ist ja dieselbe Droge wie jetzt am Streckenrand zu stehen. Ne? Wenn man als Läufer am Streckenrand steht und beobachtet die anderen, warum, aus welchem Grund auch immer, dann denkt man sich auch, ach, das will ich auch haben und so. Und dann das ist vielleicht auch so ein Ding, wo man dann wieder Lust bekommt, irgendwas zu machen. Ne? Also Lust habe ich schon, irgendwas zu machen, aber ich muss immer wieder hinkommen. Genau. Gut, Jörg, dann auch von meiner Seite aus erstmal Glückwunsch. Vielen Dank für deine Geschichte. Und ich würde sagen, die letzten Worte gehören dann dir.
Ja, danke euch. Danke, dass ich hier dabei sein durfte und mal meine Sicht so ein wenig erzählen konnte. Und natürlich danke an Adrian für die Zeit und auch für das Training. Wie gesagt, wir haben uns ja unter der Woche auch oft ausgetauscht und es ist nicht selbstverständlich, dass man immer so schnell Antworten bekommt und ja, dann auch eigentlich bei jeder Frage oder sofort irgendeine Hilfestellung. Das war schon echt eine coole Zeit. Und ja, wir haben ja gesagt, wir machen weiter zusammen. Von daher freue ich mich schon drauf, was wir da noch alles erleben werden und was kommt. Und ja, ich hoffe, es war ein bisschen spannend, der Einblick, wie das Ganze so abgelaufen ist und wie der Marathon war.
Ja, war auf jeden Fall.
Das definitiv.
Sehr cool. Dann sage ich schon mal Tschüss und Jörg, schon weiterlaufen, ja.
Wird gemacht.
Bis zum nächsten Mal.